ARD. Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
Radiowissen. Wie können Schriftsteller heute überhaupt noch etwas Neues schaffen, mit der ganzen Weltliteratur der vergangenen Jahrhunderte im Rücken? Schon allein die Moderne, Anfang des 20. Jahrhunderts, so viele prägende Autoren, die bis heute Maßstäbe setzen. Was kann da noch groß Neues kommen? Die Postmoderne beantwortet diese Fragen. Eine Sendung von Katharina Hübel.
Es gibt diese Zauberbücher. Der Leser schlägt sie auf und wird von ihnen absorbiert, taucht ein in ihre Welt und tritt verändert wieder heraus. Von solch einem Buch erzählt die unendliche Geschichte von Michael Ende. Und sie bietet an, selbst so ein Buch zu sein.
Es gibt Menschen, die können nie nach Phantasien kommen, sagte Herr Koriander. Und es gibt Menschen, die können es, aber sie bleiben für immer dort. Und dann gibt es noch einige, die gehen nach Phantasien und kehren wieder zurück.
So hat Michael Ende die Geschichte vom dicklichen jungen Balthasar Buchs angelegt, der über das Lesen eines Buches in die Welt Phantasiens eintaucht und dort zum Helden wird, Phantasien rettet und am Ende auch sich selbst. In ihm spiegelt sich, was der Leser mit ihm durchlaufen kann. Eine Auseinandersetzung mit Sprache, mit Text, mit Literatur selbst, im Medium der Literatur. Michael Ende mag die unendliche Geschichte geschrieben haben, doch sein Text alleine ist nicht das vollständige Kunstwerk. Erst durch den Leser und seine Imagination, sein Wissen und seine Fähigkeit, sich mit dem Text auseinanderzusetzen, wird er zu dem Kunstwerk, von dem er handelt, einer unendlichen Geschichte. Einer Geschichte in unendlich vielen Lesarten. Er wird zu einem postmodernen Kunstwerk.
Die Postmoderne ist gewissermaßen eine Reaktion auf bestimmte Verkrustungs- oder Verhärtungsentwicklungen bei der Moderne. Die Moderne will ja im Prinzip seit Beginn der politischen Befreiung, also ungefähr seit der französischen und amerikanischen Revolution, die ästhetischen Zwänge abschütteln. Die Moderne will festgefügte Formen und Vorstellungen dessen, was große Kunst sein soll, durch Neues ersetzen und für die Künstler größere Freiräume und Freiheiten schaffen.
Uwe Wittstock ist, wenn man so möchte, ein Mann der ersten Stunde. In den 80ern arbeitete er als Literaturkritiker für die Frankfurter Allgemeine Zeitung in der Redaktion von Marcel Reich-Ranicki. Auf dessen Schreibtisch lag Patrick Süskinds Manuskript von Das Parfüm. 1984 war das, bevor der Verlag es gedruckt hatte. Ein Buch, das als Prototyp der deutschen Postmoderne in die Literaturgeschichte eingehen sollte. Als erster deutschsprachiger postmoderner Roman. Mit einer völlig neuen Art zu erzählen. Der erste Satz:
Im 18. Jahrhundert lebte in Frankreich ein Mann, der zu den genialsten und abscheulichsten Gestalten dieser an genialen und abscheulichen Gestalten nicht armen Epoche gehörte. Seine Geschichte soll hier erzählt werden.
Mit wenigen Worten macht Patrick Süskind einen ganzen Kosmos an Literaturgeschichte auf und wirbelt ihn gleichzeitig durcheinander. Eine fast wörtliche Anspielung auf Kleists Michael Kohlhaas, ein Zitieren der Genieästhetik und gleichzeitig ihre Negierung, weil ein unmoralischer Held präsentiert wird. Und dennoch folgt Süskind allen Etappen und Stationen eines traditionellen Entwicklungsromans, bei dem die Lebensgeschichte eines Helden erzählt wird, der zur Meisterschaft gebracht wird.
Er hieß Jean-Baptiste Grenouille. Und wenn sein Name im Gegensatz zu den Namen anderer genialer Scheusale wie etwa de Sade, Saint-Just, Fouché, Bonaparte usw. heute in Vergessenheit geraten ist, so sicher nicht deshalb, weil Grenouille diesen berühmteren Finstermännern an Selbstüberhebung, Menschenverachtung, Immoralität, kurz an Gottlosigkeit nachgestanden hätte, sondern weil sich sein Genie und sein einziger Ehrgeiz auf ein Gebiet beschränkte, welches in der Geschichte keine Spuren hinterlässt. Auf das flüchtige Reich der Gerüche.
Süßkind parodiert den Künstlerroman, indem er ein Genie schafft, das sich ausgerechnet der denkbar flüchtigsten Kunstform bedient, des Dufts. Grenouilles Werk ist wirklich nur für den Moment, es löst sich unweigerlich auf. Eine Persiflage moderner Kunstkonzepte, die für die Ewigkeit angelegt waren. Doch Süßkind setzt noch eins obendrauf. Um den ultimativen Duft zu kreieren, das absolute Kunstwerk, geht Grenouille über Leichen. Grenouille mordet, um an die Zutaten für sein Elixier zu gelangen. Seiner Kunst muss sich wirklich alles radikal unterordnen, sogar Moral und menschliches Leben. Damit schlägt Süßkind die Moderne, wenn man so will, mit ihren eigenen Mitteln. Am Ende löst sich Grenouille, der Meister des Dufts, konsequenterweise selbst auf, ebenso wie seine Kunst. Nichts bleibt, nur die Zerstörung. Nicht das, was sich die Moderne erhofft hatte.
Ein Kollege von mir las dieses Manuskript unter dem Gesichtspunkt, ob das ein Fortsetzungsroman sein könnte, der in der FAZ abgedruckt werden konnte. Er las es lange vor dem Erscheinen in den Druckfahnen und war sofort hellauf begeistert und sprach mit Marcel Reich-Ranitzky darüber, der ebenfalls, sobald er das Buch las, sehr, sehr begeistert war. Damit hatte das Buch, sagen wir mal, keinen schlechten Start. Aber es gab auch ziemlich kritische Stimmen, die eben eher, sagen wir mal, auf der Schiene der Moderne sich bewegten und diesen typischen normativen Katalog dann runterratterten. Das ist ja nichts Neues, also keine Innovation. Da gibt es ja gar keine originelle Tonlage. Der Schriftsteller hat noch gar nicht seine Sprache gefunden. Das ist auch so ein Kritikerklischee.
Und ja, der Untertitel »Geschichte eines Mörders« zitiert unmissverständlich das Genre Kriminalroman, was von manchen Kritikern in die Schublade geistig anspruchslos gesteckt wurde.
Es wurde gar nicht begriffen, dass der Schriftsteller Süßkind hier durchaus diese Regeln der Moderne kennt, dass er sich nur bewusst ihnen nicht unterwerfen will, sondern dass er sie gezielt parodiert bzw. unterläuft.
Durch Rekombination von altem Material, durch eine Häufung sogenannter Intertexte, also literarischer Zitate und Anspielungen, schafft Süßkind eben doch etwas ganz Neues und Eigenes und kopiert mitnichten nur. Patrick Süßkind drückt es in einem kurzen Prosatext mit dem schönen Titel »Amnesie in Literis«, also in etwa »literarische Gedächtnisstörung«, so aus.
Ein völlig unkompliziertes Verhältnis zum Plagiat, ohne dass nichts Originales entstehen kann.
Was auch ein typisches Kennzeichen für die Postmoderne ist, ist die sogenannte Doppelkodierung. Das Buch erzählt für den Intellektuellen mit einem großen Haufen literarischer Anspielungen und Zitate und andererseits für den Leser, der mehr Unterhaltungsmotive hat bei der Lektüre, eine wunderbar spannende Krimi-Erzählung, der er angenehm folgt.
Das war das Neue, das ihn und seine Kollegen in der FAZ 1984 begeistert hatte, erzählt Uwe Wittstock. Die Postmoderne scheut sich nicht vor populären Genres wie Krimi oder Fantasy und lässt eine Vielzahl an Einflüssen auf den Text zu. Es geht wild durch die Jahrhunderte, Kulturen und Gattungen. Alles Mögliche wird aus seinem ursprünglichen Kontext genommen und in den neuen Text eingefügt, ohne dass es wichtig ist, dass jede einzelne Anspielung auch wirklich erkannt wird. Und dennoch ist das Angebot da, verschiedene Bedeutungsebenen und neue Bedeutungszusammenhänge zu entdecken.
Weil die Moderne sich eigentlich immer mehr und mehr verstiegen hat in sehr kleine Rezipientenkreise, also in Leute, die ein sehr hochgespanntes intellektuelles Interesse haben und das breite, große Publikum immer mehr hinter sich gelassen haben. So wurde Literatur der Moderne eigentlich immer mehr zu so einer Art Freizeitvergnügen für Universitäten, Professoren und Literaturkenner. Auch an diesem Zwang zur Höhenkammkultur hat sich die Postmoderne freimachen wollen und hat wieder versuchen wollen, Literatur auch an einen größeren Konsumentenkreis zu bringen. Und da war diese Form der Doppelkodierung natürlich außerordentlich sinnreich. Es ist eigentlich eine Verkomplizierung der Literatur. Es banalisiert sie nicht und macht sie nicht leichter, sondern es verlangt von dem Künstler nicht nur hochgespannte ästhetische Modelle zu erfüllen, sondern sie gleichzeitig so zu erfüllen, dass er noch dazu eine spannende Geschichte erzählt.
Diese Haltung hat sich verhältnismäßig spät in Deutschland etabliert und zunächst auch viele Intellektuelle irritiert, die die Moderne als Maßstab hatten. Die Zeit des Nationalsozialismus hatte in Deutschland künstlerische Entwicklungen der Avantgarde zunächst rüde unterbrochen, wie den Expressionismus, Dadaismus oder auch Surrealismus. Nach 1945 knüpften viele genau dort wieder an. Freiheit für den Künstler. Darum geht es in der Moderne, erklärt Uwe Wittstock.
Das Typische für diese Befreiung von überkommenen traditionellen Vorstellungen von Kunst war zum einen das Innovationsgebot. Also dass man gesagt hat, die Kunst soll etwas Neues bringen. Der zweite Punkt war so etwas wie das Originalitätsgebot, dass man gesagt hat, der Künstler soll so etwas wie eine eigene Ausdruckssprache entwickeln.
Ganz schön hohe Ansprüche in der Moderne. Immer neu, immer originell. Und darüber wird auch die Kunst selbst zum Thema. In zahlreichen Künstlerromanen setzen sich fiktive Künstlerfiguren mit dem Schaffen und Wirken von Kunst auseinander und reflektieren damit das Vorgehen des Autors auf einer höheren Ebene im Text.
Also bei der Literatur die Sprache selber zum Gegenstand des Kunstwerkes gemacht wird. Also eine Selbstreflexion der Kunst auf ihr Material.
Eine Befreiung für den Künstler, gleichzeitig aber auch eine Sackgasse.
KGD. Takepak tapekek.
Wie soll Literatur beispielsweise noch abstrakter werden nach dem Dadaismus? Wie kann nach dem Neuen erneut das Neue kommen? Wo beginnt überhaupt das Original, das von der Moderne so vehement gefordert wird? Gab es das überhaupt jemals?
In dem Moment, in dem Sie das zur Norm erklären und sagen, nur das ist moderne Kunst, in dem Moment wird es für den Künstler nicht mehr zur Befreiung, sondern zu einer neuen Zwangsjacke. Er muss genau diese Regeln erfüllen. Er muss genau in diesen Denkschemata vorgehen. Und genau in diesem Moment setzt die Postmoderne ein und sagt, genau diese Form von Zwang ist nicht das, was die Moderne eigentlich will.
Postmoderne hat damals eine wahnsinnige Resonanz gehabt, kann mich da noch gut erinnern. Also alle Leute, auch die ungebildetsten Leute, nahmen plötzlich dieses Wort in den Mund oder äußerten sich zur Postmoderne. Ja, das hat eine wahnsinnige Resonanz entfaltet. Und das, denke ich, war eine bestimmte intellektuelle Stimmung in Jahren. Also ich war da so in meinen 20er, frühen 30er Jahren.
Erzählt Professor Hans-Ulrich Gumbrecht, der in Stanford vor einiger Zeit emeritiert wurde. Er hat, wie Uwe Wittstock auch, einige einschlägige Essaybände zur Postmoderne herausgegeben und Vordenker wie den Pariser Philosophen Jean-François Lyotard nach Deutschland eingeladen.
Diese ganze Diskussion damals, seit den 70er Jahren, nicht, wurde ausgelöst durch diese Veröffentlichung von Jean-François Lyotard, La Condition Postmoderne. Der Begriff hat schon lange vorher existiert, aber der wurde in dem Moment heiß.
Denn 1979 verkündet Lyotard das Ende aller Meta-Erzählungen. Ein zentraler Begriff für die Postmoderne. Meta-Erzählung bedeutet bei Lyotard
das, was die späte Aufklärung sozusagen im Moment der Emergenz des historischen Weltbilds versprochen hat. Dass man jetzt auf einem Weg des Fortschritts ist und es wird immer besser werden und man kann diesen Fortschritt immer besser prognostizieren und in den Griff kriegen, das ist abgebrochen.
Die Moderne ist in der Krise.
Dieses Versprechen der gestaltbaren Zukunft, das ist das zentrale Versprechen der Moderne und des Prozesses der Moderne.
Und die Postmoderne glaubt das nicht mehr.
Denn diese Vorstellung von einer Sequenz der Epochen, die sich ablösen, und immer wenn eine neue kommt, bleibt von der vorigen nichts übrig, die ist gebunden an dieses historische Weltbild. Dieser Gänsemarsch durch die Geschichte, dieser Gänsemarsch durch die Vergangenheit, also das ist, denke ich, manifest im dritten Viertel des 20. Jahrhunderts abgebrochen Und deswegen glaube ich, dass man mit diesem Postmoderne etwas Einschneidenderes verbinden kann als eine neue Epoche.
Unser Verhältnis zur Vergangenheit ist ein anderes, sagt Hans-Ulrich Gumbrecht, mit Folgen für die Literatur. Sie konnte experimentierfreudiger werden.
Ich muss nicht dauernd was schreiben, was schrecklich relevant ist für die Gegenwart und gegenwartsbezogen. Diese Notwendigkeit, dass man also irgendwelche Menschheitsziele herbeiführen müsse, von der war man befreit. Ja, wenn es einen gemeinsamen Nenner der breiten Gegenwart gibt, aber das ist jetzt schon ein Paradox, dann eben, dass sozusagen alles möglich ist.
Alles ist möglich. Kunst muss nichts mehr. Anything goes bedeutet aber keinesfalls Beliebigkeit, sondern Vielfalt. Und so wird auch das Spiel mit der literarischen Tradition unbeschwert möglich. In Patrick Süskinds Parfüm stehen Anspielungen auf Jesus Christus unerschrocken neben Passagen, die auf Hitler deuten. Und im selben Textabschnitt scheinen Ovids Metamorphosen, die klassische Genieästhetik oder auch Walter Benjamins Engel der Geschichte durch. Gerade das Ende von Patrick Süskinds Roman ist ein Paradebeispiel für die sogenannte Mehrfachkodierung postmoderner Texte. Und gleichzeitig spricht der Text noch von sich selbst, denn das Parfüm ist nicht nur das Kunstwerk Grenouilles, sondern im selben Moment auch der Roman des Autors Patrick Süskind.
Niemand weiß, wie gut dieses Parfüm wirklich ist, dachte er. Niemand weiß, wie gut es gemacht ist. Die anderen sind nur seiner Wirkung untertan. Der Einzige, der es jemals in seiner wirklichen Schönheit erkannt hat, bin ich, weil ich es selbst geschaffen habe.
Nur der Autor kennt die Fülle der Zitate, der Anspielungen, mit denen er den Roman vom ersten Satz bis zum letzten überbordend gespickt hat. Manche Leser werden nicht eines dieser Zitate erkennen und das Parfüm lediglich als Geschichte eines Mörders lesen, als Bestseller, der sich global rasant verkauft und die Massen erobert.
Zugleich bin ich der Einzige, den es nicht bezaubern kann. Ich bin der Einzige, für den es sinnlos ist.
Grenouille stirbt in dem Moment, in dem das Parfüm seine Wirkung entfaltet. Er wird von der Menge verspeist. Vergleichbar der Autor. Gibt er das fertige Buch an die Welt, so stirbt auch er im übertragenen Sinne. Was er sich beim Schreiben gedacht hat, das berühmte »Was will uns der Autor damit sagen?« ist nicht mehr wichtig in der Postmoderne. Es gibt nur noch den Text und den Leser.
Die Geburt des Lesers ist zu bezahlen mit dem Tod des Autors,
schreibt der französische Literaturtheoretiker Roland Barthes 1967, der für die Postmoderne prägend ist. Den einen ursprünglichen, intendierten Sinn eines Textes gibt es nicht. Er kann auf viele Arten gelesen werden. Literatur darf daher auch offiziell wieder Spaß machen. Roland Barthes ruft Anfang der 70er die Freude am Text aus. Eine neue Lust am Spielerischen, an unendlicher Imagination und einer Freude an Sprache bricht sich Bahn.
Husch, husch, verschwindet, ihr Kamillenteetrinker und Heulsusen, ihr Waschlappen und Schmiegehäschen. Hier handelt es sich um eine Geschichte über einen Ort, an dem das Lesen noch ein echtes Abenteuer ist. Ich rede von einem Ort, wo einen das Lesen in den Wahnsinn treiben kann. Nur wer wirklich bereit ist, für die Lektüre dieses Buches derartige Risiken in Kauf zu nehmen, wer bereit ist, sein Leben aufs Spiel zu setzen, um an meiner Geschichte teilzuhaben, sollte mir folgen. Allen anderen gratuliere ich zu ihrer feigen, aber gesunden Entscheidung, zurückzubleiben. Macht's gut, ihr Memmen. Ich wünsche euch ein langes und sterbenslangweiliges Dasein und winke euch mit diesem Satz adieu.
Der Beginn von Walter Moers »Die Stadt der träumenden Bücher« von 2006. Ein Roman, der auf dem Literaturkontinent Zamonien spielt. Er gibt vor, seinerseits aus dem Zamonischen übertragen worden zu sein. Ursprünglich verfasst von Hildegunst von Mythenmetz, seines Zeichens Lindwurm und einer der größten Schriftsteller Zamoniens. Der Leser begleitet ihn auf seiner Entwicklung hin zum Verfasser der perfekten Prosa und begegnet auf dieser Reise einem Wirbelsturm von neu erfundenen Wörtern und kreativen Ideen, noch nie dagewesenen Fantasiefiguren und einer detailreich ausgestalteten, ganz eigenen Welt, in der beispielsweise Buchlinge leben.
Die gebildetste Daseinsform in den Katakomben der Stadt Buchheim.
Informiert das Zamonien-Wiki, ein Fanlexikon im Internet, das die fast nicht zu bewältigende Fülle von Ideen und Details aus der Zamonien-Welt aufbereitet, die mittlerweile mehrere Romane umfasst.
Sie verehren, sammeln, pflegen und lesen Bücher. Die Buchlinge benennen sich in jungen Jahren nach einem Schriftsteller oder Dichter und sehen es dann als ihre Lebensaufgabe, alle Gedichte, Romane und Geschichten ihres Namenspaten auswendig zu lernen.
Ihre Namenspaten sind Buchstabenrätsel, sogenannte Anagramme, Buchstaben- und silbenverdrehte Wörter.
Ojan Golgo von Fonteweg.
Johann Wolfgang von Goethe.
Dölerich Hirnfiedler.
Friedrich Hölderlin.
Reta del Bratfist.
Adalbert Stifter.
Heidler von Klirrfisch.
Friedrich von Schiller. Doch die Buchlinge sind mitnichten literarische Snobs. Sie können Klassiker genauso wie die Graf von Elfensenf-Romane von Mineola Hick rezitieren. Sie spiegeln damit das Selbstverständnis eines postmodernen Schriftstellers, der mit spielerischer Fröhlichkeit eine Fülle von Material durcheinanderwirbelt. Und so entstehen höchst innovative Werke, die ganz neu mit ihren Lesern in Kontakt treten. Walter Moers Figur des Dichterfürsten Hildegunst von Mythenmetz hat eine eigene Facebook-Seite. Unter seinen Lesern sind nicht wenige Fans, die selbst ins Schreiben kommen und den Literaturkontinent Zamonien weiter ausgestalten. Mehr noch, Zamoniens Helden werden erstaunlich real. Ein Schweizer Wissenschaftler hat 2010 eine neu entdeckte Spinnenart, zamonische Zwergspinne, benannt. Und Wissenschaftler des Forschungsschiffs Polarstern wählten als Namensgeber für einen unterseeischen Berg in der Antarktis Professor Dr. Abdul Nachtigalla, eine Figur aus Zamonien. Walter Moers Literaturkontinent wächst über die Fiktion hinaus und zeigt, die Freiheit des Schreibens und das Abenteuer des Lesens sind, in einer Zeit nach der Moderne, alles andere als tot. Vielmehr so lebendig, dass sie es schaffen, neue Welten für den Leser zu kreieren, die für ihn zu einer zweiten Realität werden können.
Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Katharina Hübel. Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Irina Wanker und Stefan Merki. Technik Susanne Herzig. Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.